was die AfD angeht, gibt es dort keinerlei Spielraum, keinerlei Möglichkeiten, denn alle Parteien, die jetzt im Bundestag sind, haben klar von sich aus gesagt, sie werden nicht mit der AfD zusammenarbeiten, während die AfD auf der anderen Seite, was ich sehr interessant und spannend auch fand, rhetorisch, sehr, sehr deutlich die Hand ausstreckt.
Mahlzeit.
Die Bundestagswahl 2025 ist vorbei. Und was jetzt? Ich bin eure Jugendreporterin Eileen und heute reden wir mit dem Sozialforscher Kilian Hampel, wie es nun weitergeht. Kilian, was sind denn jetzt eigentlich die zentralen Ergebnisse?
Ja, hallo Eileen, danke für die Einladung. Die zentralen Ergebnisse sind tatsächlich jetzt von heute Nacht, dass die Kleinparteien nicht reinkommen sind, von denen man es erwarten konnte oder wo man sich überlegt hatte, wird es eng, wird es nicht eng, nämlich das BSW und die FDP sind nicht hineingekommen. Und ansonsten das große Ergebnis, die Union gewinnt stark, die SPD verliert massiv, das schlechteste Ergebnis ihrer Wahlgeschichte, aber auch das zweitschlechteste Ergebnis der Union, also von CDU, CSU, die zwar jetzt der Sieger sind mit Friedrich Merz vorne, aber eigentlich gar nicht mal so ein gutes Ergebnis abgeschnitten haben.
Vielen Dank für deine erste Einordnung, Kilian. Nun jedoch mehr zu dir, kannst du dich auch noch mal einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Kilian Hampel, ich bin Sozialforscher. Ich habe an der Uni Konstanz Politikwissenschaften und Verwaltungswissenschaften studiert, bin hier Senior Research Fellow, bedeutet, ich bin Experte noch bei uns am Lehrstuhl, habe letztes Jahr meinen Doktor fertig gemacht und forsche zu ganz vielen verschiedenen Themen, vor allem zu Themen von Altersunterschieden am Arbeitsplatz, aber auch in der Gesellschaft. Bin Autor der Trendstudie Jugend in Deutschland, in der wir ganz konkret auf die junge Generation schauen und quantitativ befragen, wie es jungen Menschen so geht, wie sie sich politisch fühlen, wie sie sich auch persönlich fühlen, wie sie so ticken und was sie so ausmacht.
Ja, man könnte also meinen, der perfekte Gesprächspartner für unsere Wahlnachbesprechung. Warst du denn überrascht, als du die Ergebnisse gesehen hast?
Überrascht so ein bisschen. Ich hätte tatsächlich schon gedacht, dass es zumindest eine von BSW und FDP schaffen in den Bundestag. Und warum das so wichtig ist, ist ja eben vor allem, weil diese Entscheidung determiniert, wie die neue Regierung ausschaut. Und das hat mich dann schon überrascht, dass es beide nicht schaffen, denn das bedeutet, eine große Koalition, also aus Union und SPD, die reicht, wenn BSW, also das Bündnis Sahra Wagenknecht oder die FDP mit Christian Lindner hineingekommen wären, einer von den beiden nur, dann hätten diese beiden Parteien Union und SPD nicht mehr alleine ausgereicht. Und das war dann schon spannend zu beobachten. Habe mich heute Morgen, ich meine, erst kam es um 2 Uhr nachts das Ergebnis, habe mich dann schon überrascht, als ich es dann heute Morgen gelesen habe. Das ist, die sind beide nicht drin, bedeutet auch für die beiden Positionen, also auch für Herrn Lindner, aber auch für Frau Wagenknecht dann wahrscheinlich das politische Ende erstmal, so wie es auch im Vorfeld bekannt gegeben haben. Und bedeutet aber auch wahrscheinlich dann, was die nächste Regierung angeht, eine große Koalition, so wie sie ja genannt wird. Ja.
Genau, da habe ich mich nämlich auch gefragt, okay, wie geht's jetzt weiter? Was kann man jetzt erwarten? Was ich richtig spannend fand, war, dass beim BSW ja auch nur, also in Anführungsstrichen nur, ein paar tausend Stimmen anscheinend gefehlt haben. Ich glaube, es waren so 13.000 Stimmen, 13.400 Stimmen um den Dreh. Also richtig, richtig knapp für das BSW, aber hat ja trotz dessen auch die anderen Ergebnisse beeinflusst, genauso wie du es meintest. Wie geht's denn nun weiter?
Ja, also zum BSW muss man noch sagen, das ist eigentlich das perfekte Beispiel für alle Menschen. Ich meine, wir haben es gestern viel in sozialen Medien gelesen, geht wählen, eure Stimme zählt. Und es ist so ein bisschen so ein Satz, ja, zählt die Stimme wirklich? Und das ist das perfekte Beispiel,
Ja.
wie wichtig eine Stimme ist. Und man wird sich jetzt im Hinterher, gerade als BSW, fragen, wo blieben diese vergangenen Stimmen, die eben nicht mehr ausreichen, dass man jetzt doch reinkommt. Und vor allem, ich habe mir vorhin auch die Pressekonferenz angeschaut von Sahra Wagenknecht in dem BSW. Da geht es tatsächlich jetzt wirklich darum, wer waren diese Stimmen und finden sie vielleicht ein Schlupfloch? Also auch gerichtlich oder rechtlich werden die jetzt dagegen vorgehen. Nicht, dass sie irgendeinen Erfolg hätten, glaube ich, aber sie sagen, sie prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, da irgendwas zu finden, ob irgendwo eine Manipulation stattgefunden hat, was, glaube ich, jetzt ihr letzter Strohhalm ist, der nicht wirklich erfolgversprechend ist. Dennoch, es geht um ganz wenige Stimmen. Das ist, finde ich, ein wunderbares Zeichen. Wir haben eine riesen, riesen Wahlbeteiligung. Das ist, glaube ich, doch das, wo ich am meisten überrascht war. Wir haben 84% fast an Menschen, der wahlberechtigten Menschen, die gewählt haben. Das ist ein Rekord seit der Wende und ein Zeichen, wie wichtig es ist, einfach zu wählen und für eine lebhafte Demokratie. Und du hast gefragt, wie es weitergeht. Ich meine, Friedrich Merz, jetzt der kommende Kanzler, so, das kann man wahrscheinlich schon so sagen, hat bekannt gegeben, er will bis Ostern, also Mitte April, eine Regierung stehen haben. Das klingt jetzt vielleicht weit weg, gefühlt war gestern erst noch Weihnachten, aber eigentlich ist das gar nicht mehr so lange hin tatsächlich. Wir haben jetzt Ende Februar, Mitte April sind dann ja, 7, 8 Wochen. Das ist, oder nee, 6, 7 Wochen, das ist schon ziemlich bald tatsächlich. Also es wird spannend sein, ob er das auch schafft bis Ostern. Und wenn das so stimmt, was er jetzt versprochen hat, also wenn die relativ schnell auch zu einer Einigung kommen, er und die andere Partei, mit denen er zusammengeht, wahrscheinlich der SPD. Dann wird eben die Frage sein, wer übernimmt welchen Posten, wer übernimmt welches Ministerium, wer kann wie seine Stärken ausspielen. Das ist kein Zuckerschlecken, so eine Verhandlung. Da geht es um richtig, richtig wegweisende Entscheidungen für die nächsten Jahre, für alle Menschen, für junge Menschen, auch für Ältere. Und ich glaube, das werden ganz, ganz wichtige Verhandlungen. Deswegen würde ich eigentlich so sagen, also lieber eine Woche mehr Zeit nehmen, das konkret gut verhandeln und nicht überstürzt jetzt reingehen. Nichtsdestotrotz braucht es bald eine handlungsfähige Regierung bei all den Problemen, die gerade anstehen.
Du meintest ja gerade auch schon, Friedrich Merz wird mit aller Wahrscheinlichkeit der neue Kanzler. Und ich glaube, viele haben auch die Wahlnacht, so wie ich letzte Nacht und heute Morgen auch super gespannt mitverfolgt. Ich hatte mir auch die Reaktion der CDU und CSU angeguckt, als die Ergebnisse das erste Mal veröffentlicht wurden. Da war noch so nicht so reges Geklatsche. Erstmal so ein bisschen Verwirrung. Ich glaube, man hat sich sogar ein noch höheres Ergebnis gewünscht.
Ja.
Aber was muss denn nun geschehen, dass wir erfahren, ob jetzt Friedrich Merz Kanzler wird? Ich meine, Alice Weidel, die AfD, ist die zweitstärkste Kraft. Gibt es auch eine Möglichkeit, dass sie vielleicht Kanzlerin wird? Wie setze ich das zusammen und wann erfahren wir es? Was muss geschehen, damit wir es erfahren?
Ja, also es ist ja grundsätzlich so, eine Partei gewinnt die Wahl, die am meisten Stimmen bekommt, und das ist dann auch die Partei, die den sogenannten Regierungsauftrag bekommt. Und dieses Wort ist auch gestern sehr, sehr häufig gefallen. Vor allem auch von den demokratischen Parteien, die gesagt haben, Glückwunsch an die CDU, CSU, an Friedrich Merz. Sie haben den klaren Regierungsauftrag erhalten. Das hat Herr Habeck von den Grünen gesagt. Das hat auch Olaf Scholz gesagt. Also relativ klar diese Rolle zugeschoben. Es gibt auch tatsächlich keine anderen wirklichen Mehrheiten, die möglich sind. Also es wurde auch noch viel über Rot-Rot-Grün diskutiert im Vorfeld. Das wäre ja dann SPD, Linke und die Grünen. Eine sehr linke Regierung, deutlich linker auch noch als die Ampel. Das ist rechnerisch überhaupt nicht möglich. Also tatsächlich, aufgrund der Ergebnisse, die wir jetzt haben, sind wir relativ limitiert, sind wir deutlicher begrenzt, was die Möglichkeiten angeht. Und ja, was die AfD angeht, gibt es dort keinerlei Spielraum, keinerlei Möglichkeiten, denn alle Parteien, die jetzt im Bundestag sind, haben klar von sich aus gesagt, sie werden nicht mit der AfD zusammenarbeiten, während die AfD auf der anderen Seite, was ich sehr interessant und spannend auch fand, rhetorisch, sehr, sehr deutlich die Hand ausstreckt und auch gar nicht mal, ich finde, also sie haben relativ human sich geäußert, auch gestern Alice Weidel, und haben relativ besonnen gesagt, wir sind hier und wir würden jetzt gerne mit der Union regieren, was natürlich auch ein wichtiges Kalkül und ein wichtiger Schritt auch ist, um zu zeigen, wir wären jetzt bereit für die Union. Sie wissen, dass die Union das nicht wird, auch sie, auch die Union, CDU und CSU, haben beide gesagt, mit der AfD arbeiten wir nicht zusammen. Aber natürlich, wenn es jetzt dann zu einer Regierung kommt, die nicht aus der AfD besteht, hat die AfD zumindest auch dem Protokoll zufolge gesagt, wir wären bereit gewesen, wir wären da gewesen. Das ist für sie, glaube ich, eine ganz wichtige Sache für diese Partei, die ja in großen Teilen rechtsextrem ist, die deutliche Probleme hat, auch mit ihren eigenen Leuten innerhalb der Partei und die jetzt aber, wenn wir jetzt uns auch den Wahlkampf anschauen, aber auch die Ergebnisse anschauen, normalisiert ist. Also die wirklich in allen Runden dabei ist. Über 20% bekommen hat, jede fünfte wahlberechtigte Person sie gewählt hat. Das ist ein richtig, richtig, richtig gutes Ergebnis, muss man auch statistisch einfach festhalten. Das ist mit Abstand die zweitstärkste Kraft. Und das gab es so vorher noch nie, dass der SPD da rausgerutscht ist. Und das ist ein deutliches Zeichen wohl, dass ein Teil der Bevölkerung diese Partei gewählt hat. Und es bleibt spannend zu beobachten, wie das jetzt die nächsten Jahre wird. Man redet ja auch viel über diese Brandmauer. Die auch gerade in den letzten Wochen wieder entfacht wurde, die Diskussion. Wir hatten dieses Zustrombegrenzungsgesetz, das von der Union eingetragen wurde, wo dann auch wir sehr viele Demonstrationen erlebt haben. Und ja, allein objektiv muss man sagen, es wird interessant, das zu beobachten. Natürlich macht es auch in einer gewissen Weise Angst, weil wir eben auch sehr, sehr viele gefährliche Positionen sehen in dieser Partei. Ja, es bleibt sehr, sehr spannend, was in den nächsten Wochen, Monaten, aber auch in den nächsten 4 Jahren passieren wird.
Und vor allem in dieser Brandmauer wird ja auch Friedrich Merz einen Dammbruch vorgeworfen, genau wegen dem Antrag, den du auch meintest, den er versucht hat, mit den AfD-Stimmen durchzubringen. Ich glaube, da fragen sich viele, okay, Friedrich Merz hat jetzt schon einmal nicht Wort gehalten, nicht mit der AfD zu kooperieren. Wird das jetzt anders sein? Alice Weidel meinte gestern auch schon, dass die CDU vom AfD-Wahlprogramm abgeschrieben hätte. Laut ihr sind sie anscheinend relativ nah beieinander dran. Zeigen die Ergebnisse denn auch den Rechtsruck, den wir auch schon bei der Europawahl beobachten konnten?
Also ich kann da ein bisschen ausholen, auch in der Politikwissenschaft redet man, wenn man von einer rechten Partei spricht, die auch nicht so akzeptiert wird von anderen Parteien, also als Koalitionspartner, passiert es aber relativ häufig, da spricht man dann vom sogenannten Issue Claiming, also dass man bestimmte Themen übernehmen möchte. Und das hat nachweislich die Union in den letzten Monaten gemacht tatsächlich, also Themen aufgegriffen, die auch die AfD schon seit längerem fordert. Da, ich weiß nicht, ob man das Abschreiben nennen kann, aber zumindest wurden diese Themen auch erneut aufgegriffen. Es gab natürlich auch Gründe dafür, laut der Union ganz eindeutig, dass sie sich jetzt ge gezwungen gefühlt hat. Aber wenn wir dann die Wählerwanderung anschauen, das ist auch wieder, wo wir zu der Politikwissenschaft kommen, zu den Analysen, die wir schon seit Jahren jetzt eigentlich sehen. Es gewinnt dadurch eigentlich nicht die Partei, die dieses Issue-Claiming betreibt, sondern eigentlich immer die rechte Partei. Und so ist das jetzt auch bei dieser Bundestagswahl gewesen. Wir haben über 1 Million WählerInnen gehabt, die von der Union zur AfD gegangen sind. Und die wenigsten sind von der AfD zur Union gegangen. Also, das ist schon deutlich. Es hat der Union, wenn dann was gebracht, von anderen, von den eher linkeren Parteien, aber, dieses Argument, wir müssen für diese Position einstehen und schaffen somit, dass die AfD schwächer wird, das stimmt nicht. Also das sehen wir nicht, das sehen wir in keiner Statistik und das ist so nicht überliefert und es gibt eigentlich auch keinen Anhaltspunkt dafür. Insofern, wenn man also die Union, die AfD zusammenzählt, die eben sich auch in manchen Punkten stark überschneiden, aber auch in anderen Punkten unterscheiden. Also wir haben Thema Migration, Asylrecht, das angepasst werden soll. Da sind die Positionen relativ ähnlich, würde ich sagen. Aber dann gibt es auch europapolitische Themen, wie man in der EU auftreten möchte, wie man gegenüber Donald Trump in den USA auftreten möchte. Da gibt es schon Unterschiede. Dennoch sehen wir da jetzt tatsächlich, ja, das sind zusammengerechnet über fast 50%, also die Hälfte der WählerInnen. Ich glaube, weiß nicht, ob man es Rechtsruck betiteln möchte, aber wir haben eine extreme Polarisierung. Ja.
In einem Interview mit dem US-Sender NBC meinte Donald Trump, dass er vor allem wegen den Borders, also den Grenzen, und Groceries, also Lebensmittel und Einkäufe, gewonnen habe. Das ja gerade auch schon angesprochen mit Issue Claiming, vor allem ging es um Migration. Was würdest du sagen, welche anderen Faktoren oder welche Faktoren generell hatten noch einen entscheidenden Einfluss auf diese Bundestagswahl? War es die Wirtschaft, war es Migration und was ist eigentlich mit dem Klima? Also ich erinnere mich an TV-Duelle, wo das Klima, glaube ich, nur eine Zeit von einer Minute, ein bisschen mehr als einer Minute hatte. Ist das jetzt komplett in den Hintergrund gerückt?
Ja, sehr, sehr gut, dass du das ansprichst. Also in erster Linie, was hat den Wahlkampf bestimmt? Wenn man sich die Themen anschaut, wenn man sich die Wahlduelle anschaut, könnte man meinen, es geht nur um Migration, geht nur um die Außengrenze. Und wenn es um soziale Themen ging, dann ging es meistens um das Bürgergeld und darum, wie man faule Menschen in die Arbeit zwingen kann. Eine Debatte, die extrem schwierig ist, weil das nachweislich auch nicht so viele Leute sind. Da redet man von, ich glaube, 16.000 Menschen, die Bürgergeld beziehen, aber nicht arbeiten wollen, also das sogenannte Verweigerer sind. Das hat mich so ein bisschen gestört im Vorfeld, denn es gibt Themen, die weitaus wichtiger sind, auch den Menschen wichtiger sind. Und das haben wir jetzt heute noch in der Wahl gesehen. Das sehen wir jetzt eindeutig in Statistiken. Der große Gewinner, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist ja die Linke tatsächlich. Und die ist gerade bei jungen Menschen gerade so beliebt. Dort konnte sie über 25% der unter 24-Jährigen für sich gewinnen. Und da ist tatsächlich einer der Hauptgründe, weil eben diese Menschen gesagt haben, hey, mir geht es jetzt nicht nur um Migration, mir geht es nicht nur um irgendwelche Grenzschließungen, mir geht es vor allem darum, wie geht es mir in der Zukunft besser. Und ich glaube nicht, dass das passiert, wenn wir jetzt keine Ausländer mehr ins Land lassen. Da braucht es andere Punkte. Und da geht es um Themen wie Wohnraum, eben Groceries, also was auch Donald Trump angesprochen hat, ja, um irgendwie bezahlbares Leben einfach möglich zu machen. Und um soziale Themen, soziale Gerechtigkeit, Schere zwischen Arm und Reich. Das sind Themen, die im Vorfeld schon auch dominiert haben, würde ich sagen. Also vielleicht unterschwellig, gerade in sozialen Medien hat der Linke sehr stark gewonnen. Ich hatte das Gefühl, in den Debatten ist das nicht so deutlich geworden. Aber wenn wir sehen, wo die Linke gewonnen hat, dann hat sie genau dort eigentlich auch verstärkt die Wählerstimmen für sich gewinnen können. Nämlich dann auch bei der SPD, die Sozialdemokraten, die ja eigentlich ihres Namens nach sehr stark für die soziale Seite einstehen und sehr stark für auch die Arbeiter und Arbeiterinnen einstehen. Und dort konnte die Linke mit am meisten gewinnen tatsächlich. Und das ist dann schon ganz interessant. Also ich würde eben nicht sagen, dieser Rechtsruck ist komplett überlappend, sondern es gibt auch andere Tendenzen. Und gerade wenn wir über junge Menschen sprechen, ich habe es ja gerade angesprochen, die Linke war dort die stärkste Kraft. Es gibt dann noch eine sehr hohe Proportion auch für die AfD. Und danach, also gerade die Union mit Friedrich Merz, gewinnt nicht sehr stark bei den jungen Menschen. Und das liegt eben vor allem daran, dass junge Menschen nicht so entschieden sind in ihrer Wahlpräferenz, auch nicht, die meisten nicht vorher gewählt haben. Das heißt, man kann noch nicht sagen, letztes Jahr habe ich die gewählt, die wähle ich jetzt wieder, das bleibe ich konsistent, sondern einige sagen, ich wähle es das erste Mal und ich möchte wählen, damit mir wirklich besser geht. Also da auch ja, relativ ehrlich zur Wahlurne gehen und ein bisschen volatiler sind, sagt man ja, also ein bisschen wechselhafter.
Genau, und was würdest du sagen, was ist jetzt mit dem Stellenwert, den das Klima hat? Ist das jungen Menschen wichtig zum Beispiel?
Genau, das Klima habe ich jetzt noch vergessen. Das Klima ist junge Menschen enorm wichtig. Und das sehen wir auch in unserer Studie Jugend in Deutschland. Es sagt fast die Hälfte aller jungen Menschen, dass sie den Klimawandel als extreme starke Sorge wahrnehmen. Also der Klimawandel ist eine Sorge, ist quasi wie so ein Damoklesschwert über einem, am Horizont schwebend. Und viele sagen, es wird passieren, dass da vielleicht bald mal was zusammenbricht. Wir sehen ja jetzt auch schon Krisen, wir sehen Überschwemmungen, wir sehen Hitzewellen, wir sehen Feuer, Waldbrände, wie auch in den USA zum Beispiel, die ja wirklich auch Menschen obdachlos gemacht haben. Gleichzeitig gibt es eben derzeit Themen, die überlappen, die auch medial überlappen und die vielleicht auch wichtiger erscheinen. Ich glaube, der Klimawandel war jetzt in der aktuellen Wahl vielleicht nicht so dominant und auch im Wahlkampf nicht so dominant, wird aber gerade auch in der nahen Zukunft wieder sehr, sehr wichtig werden. Und junge Menschen, ist das ein wichtiges Thema? Es braucht klare Möglichkeiten, Handlungsweisen, wie man da gemeinsam diesem Problem entgegentreten kann. Es wird eine große Herausforderung, gerade wenn wir uns Donald Trump anschauen, der schon aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten ist. Wenn wir sehen, dass die Grünen nicht mehr in der Regierung sind, dafür eintreten, vielleicht könnte man auch mutmaßen, ist es vielleicht sogar was Gutes, denn die sind in der Opposition jetzt wirklich wieder stark auch für dieses Thema, ja, Politik machen können. Es wird sehr, sehr spannend, aber Stand jetzt natürlich ist jetzt eine Partei gewählt worden, nämlich mit Friedrich Merz, die nachweislich jetzt nicht so viel für den Klimawandel tun möchte oder gegen den Klimawandel, die auch davon spricht, ja, wieder zur Kernenergie zurückzugehen und das Verbrenner aus vielleicht wieder rückgängig machen möchte. Also das wird ganz interessant. Ich glaube, da ist noch nicht die Hoffnung komplett verloren, aber wir werden sehen, wie es kommt.
Das ist ja bereits auch eingangs erwähnt gehabt. Du hast ja auch 2024 zusammen mit Simon Schnetzer und Klaus Suhrmann die Trendstudie Jugend in Deutschland 2024 veröffentlicht, wo ihr euch eben konkret mit der Gen Z und Gen Alpha unter anderem über die persönliche und gesellschaftliche Zufriedenheit junger Menschen und Politik, Krieg und Parteien beschäftigt habt. Wir haben jetzt gerade auch schon besprochen, junge Menschen haben sehr stark die Linke gewählt, direkt danach die AfD. Würdest du sagen, also was kann man aus diesen Wahlergebnissen von den jungen Menschen eigentlich schließen? Erkennt man da die Ängste wieder gespiegelt? Vielen wird ja auch vorgeworfen, dass junge Menschen sehr politikverdrossen sind, also eigentlich gar keine Lust haben auf Politik, viele nur aus Trotz gewählt haben oder noch nicht reif genug sind, um zu wählen. Was denkst du dazu?
Ja, da passt jetzt perfekt das Lied von Provinz, Hymne gegen euch. Da kommt ja auch diese wunderbare Zitat, das ihnen vorgeworfen wird, ist ja nicht mehr für Politik interessiert und hätten keine Lust mehr. Das stimmt nicht. Das sehen wir in unseren Studien nicht. Das sieht man auch, wenn man sich Tagespolitik anschaut, stimmt das nicht. Wenn wir allein schon Social Media uns beobachten, wie viel da diskutiert wird, Videos geschnitten werden, sich engagiert wird. Politik ist lebendiger denn je und junge Menschen sind dort lebendiger denn je. Es gibt Politikverdrossenheit zum einen, das gibt es schon, aber man muss ja unterscheiden zwischen dem politischen und wirklich politischen Institutionen. Das Politische im Allgemeinen ist ja eigentlich das heutige Leben, das eben so stark bestimmt wird von Klimawandel, von globalen Krisen, Wirtschaftskrisen, Kriegen. Und da sind junge Menschen so stark interessiert, etwas zu verändern, Mitspracherecht zu haben. Und das ist wunderbar, dass es dort soziale Medien gibt. Ich will sie nicht immer verteufeln. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, sich darüber austauschen zu können und auch zu informieren können. Die deutliche Mehrheit in unserer Studie sagt, sie informiert sich aktiv auf Social Media über Politik und will da aktiv auch mitreden können. Dann gibt es aber diese politischen Institutionen als zweites und da entsteht manchmal dann schon Politikverdrossenheit, weil viele junge Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht wirklich wahrgenommen werden, ihre Stimme nicht gehört wird und sie auch nicht wirklich repräsentiert werden. Und das stimmt statistisch leider tatsächlich. Da muss ich dann doch ja, ein bisschen pessimistisch sein. Stimmt das? Denn wir haben unter 14% der jungen Menschen, die unter 30 sind, also nein, 14% aller Wahlberechtigten, die unter 30 Jahre alt sind, während wir über 40% haben, die 60 Jahre oder älter sind. Also wir haben deutliche Schiefe hier drin, eine Verteilung, die nicht ganz gerecht ist und junge Themen deswegen auch nicht so deutlich wurden jetzt auch im Wahlkampf. Während junge Menschen ganz starke Sorgen haben, du hast ja gerade schon angesprochen, wir messen das jährlich. Wir sehen da gerade vor allem wirtschaftliche Sorgen, also Preissteigerung, Inflation haben junge Menschen fast am meisten getroffen von allen Altersgruppen. Sorgen, aber auch was die Zukunft angeht, die auch wirtschaftlich sind, die aber nicht unbedingt den Gang zum Supermarkt beeinflussen, sondern also nicht den Gang zum Supermarkt zeigen, sondern vor allem die Zukunft zeigen, nämlich Themen wie Altersarmut, Themen wie Rentensystem. Es gibt extrem viele junge Menschen, die fragen, lohnt es sich in Deutschland so zu arbeiten, wie es jetzt von mir gefordert wird? Habe ich da später genügend Geld dafür? Rente ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und der demografische Wandel, wir werden immer älter im Durchschnitt in Deutschland. Es gibt immer mehr ältere Menschen, die bald in den nächsten 10, 15 Jahren in den Ruhestand auch gehen. Da haben wir ein Riesenproblem nachweislich. Allein im öffentlichen Dienst fällt, glaube ich, ein Drittel aller Beschäftigten dann weg in den nächsten 10 Jahren. Das sind so viele Menschen, dass es erstmal ganz viel Wissen, das verloren geht, das man irgendwie erhalten muss. Aber gleichzeitig sind es auch ganz viele Arbeitsplätze. Und diese Menschen, wenn sie in den Ruhestand gehen, werden älter, irgendwann so alt, dass sie vielleicht auch zu einem Pflegefall werden oder irgendwie Unterstützung brauchen. Da gibt es nachweislich derzeit zu wenig Arbeitskräfte. Es gibt eine extreme Last, die auf der jungen Generation liegt. Und ich verstehe da diese Sorgen absolut. Und ich habe das Gefühl, es wurde auch in den letzten Wochen überhaupt nicht deutlich, wie das die nächsten Jahre eigentlich handgehabt werden soll.
Diese Last, die du dort ansprichst, glaubst du, die Parteien, die jetzt als stärkste Kraft gewählt wurden, können diese Last den jungen Menschen uns nehmen? Oder welchen Einfluss haben die Wahlergebnisse sonst so auf die Zukunft junger Menschen?
Ja, also die Wahlergebnisse insgesamt, ich meine, die Linke hat stark gewonnen, sie hat aber selber vor, nicht in die Regierung zu gehen, in der Oppositionshaus zu arbeiten, kriegt viele Plätze tatsächlich und hat dort die Möglichkeit, diese ganz sozialen Themen, für die sie gerade eben junge Menschen gewählt haben, einzubringen. Gleichzeitig die Union, die SPD, die jetzt, nehmen wir mal an, eventuell oder wahrscheinlich die nächste Regierung halten werden, haben zum Teil diese Themen auf dem Schirm. Zum Teil konzentrieren sie sich auch auf andere Themen. Gerade bei der Union ist die Wählerschaft im Vergleich ja eher älter. Es wird darauf ankommen, trotzdem junge Menschen mitzunehmen und zu hören, wie es ihnen geht und sie auch zu Wort kommen zu lassen. Ich glaube, wenn wir jetzt eine Politik betreiben würden, die komplett außer Acht lässt, dann fällt uns das in 4, spätestens in 8 Jahren komplett auf den Kopf. Und das wird ein Riesenproblem werden, wenn wir diese Stimmen nicht hören werden. Gleichzeitig hat gerade die jetzige Regierung, die jetzt kommen wird, auch noch andere Probleme. Also es ist ein großes Problem. Soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit, ein Riesending, auch junge Menschen mitzunehmen. Es gibt aber auch noch ganz andere Faktoren, die gerade extrem wichtig werden, nämlich eben das transatlantische Bündnis zu den USA, die Rolle Deutschlands in Europa, ganz wichtige Themen.
Was glaubst du, gibt es noch weitere Möglichkeiten, junge Menschen mit einzubeziehen, bis auf die Wahl, also bis auf Wählen?
Naja, wählen ist, würde ich sagen, das direkteste Mittel, unmittelbare Mittel in der Demokratie, ganz einfach seine Stimme abzugeben. Aber da fängt es eigentlich erst an. Jetzt ist die Wahl getan, jetzt haben wir den 24. Februar, den Tag nach der Wahl. Jetzt haben wir wahrscheinlich, hoffen wir mal, 4 Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl, dass jetzt die Regierung nicht wieder vorher zusammenbricht. Und jetzt kommt es ganz, ganz besonders darauf an, ja, zu zeigen, wie Demokratie funktioniert, wie die Themen reinkommen. Ich kann da allen jungen, älteren Menschen nur empfehlen, weiterhin die Meinung so zu äußern. Es gibt das Demonstrationsrecht. Wir haben eine lebendige Demokratie, die Möglichkeit, für Dinge einzustehen, Punkte zu äußern. Da gab es auch extrem viele Erfolgsgeschichten tatsächlich. Es ist nicht so, dass wir jetzt gerade in einer Demokratie auf dem absteigenden Ast sind. Wir haben ja zum Beispiel auch in der Woche vom Zustimmungsbegrenzungsgesetz, also als die Union dieses Gesetz eingebracht hat, haben wir gesehen, zu dem Zeitpunkt war ja die SPD und die Grünen noch an der Regierung, konnten auch noch Gesetze umsetzen, dass auch Gesetze noch umgesetzt werden und dass auch noch Politik gemacht wird. Auch im positiven Sinne tatsächlich. Nicht nur gestritten wird über dieses Gesetz, sondern gleichzeitig zum Beispiel eine Initiative von Natascha Sagorski, in der es um den Mutterschutz ging, angenommen wurde und das Gesetz auch umgesetzt wurde. Ganz konkret ging es darum, dass Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, am nächsten Tag, wenn es vor einem bestimmten Zeitpunkt war, am nächsten Tag wieder arbeiten mussten tatsächlich. Und das ist ihr nämlich passiert. Sie hatte damals eine Fehlgeburt erlitten und am nächsten Tag musste sie zur Arbeit erscheinen, weil es eben dort keine einheitliche Regelung gab. Und ein Riesenproblem, ein Riesenschicksalsschlag, an dem man dann noch arbeiten muss am nächsten Tag, kann ich mir nur vorstellen. Ich bin da ein Mann und habe dann nur diese Vorstellungskraft, nicht weiter und nicht mehr. Aber es ist extrem wichtig, dass das durchgesetzt wurde. Es war eine Initiative, es war eine Ja, erstmal eine Petition, dann eine richtige Initiative und dann wurde daraus jetzt ein richtiges Gesetz. Also das perfekte Beispiel für mich für eine lebhafte Demokratie, dass da auch was noch was Gutes entstehen kann, was ich wunderbar finde und was aber gerade im Rahmen dieser Bundestagswahlkampfperiode jetzt ein bisschen untergegangen ist. Auch Dinge, die eigentlich noch gut geschehen sind.
Als abschließende Frage, in 4 Jahren, also 2029 ist dann die nächste Bundestagswahl, wenn es nicht zu, wie jetzt, zu früheren Neuwahlen kommt, was glaubst du, wird oder kann sich bis dahin noch ändern? Und was glaubst du auch, welche Faktoren werden dann eine besondere Rolle spielen?
Ist eine sehr gute Frage. Können wir ja auch selber mal überlegen, auch die Zuhörenden mal, auf was es für sie in den nächsten Jahren ankommt, denke ich. Wenn wir auf die Studie Jugend in Deutschland schauen, auf unsere Erkenntnisse im Gespräch mit jungen Menschen, kommt es vor allem darauf an, dass der Optimismus wiederhergestellt wird. Wir haben gesellschaftlich, gerade auch was politische Themen angeht, überwiegend derzeit einen Pessimismus. Also wir sehen junge Menschen, die sagen, sie glauben nicht, dass die Zukunft so rosig wird. Aber, und das ist für mich schon mal auch ein Grund, ja, für einen positiven Zukunftsgedanken, wir sehen tatsächlich da eine leichte Veränderung jetzt schon. Also wir sehen jetzt schon mehr junge Menschen, die von diesem pessimistischen Gedanken wieder weggehen. Jetzt auch bei der 2025er-Studie, die wir im Mai veröffentlichen, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, da wird es ein bisschen optimistischer. Und jetzt, wenn wir gerade auf die nächste Wahlperiode schauen, wird es darauf ankommen, dass die Parteien, die in die Regierung gehen, diesen Gedanken mitgehen. Wir haben jetzt sehr oft auch am Wahlabend von dem sogenannten Politikwechsel gehört, von dem Richtungswechsel. Das möchte ich jetzt mal nicht so ganz beurteilen. Mir geht es vor allem um einen Stimmungswechsel. Also mir geht es auch darum, dass wir uns mal überlegen, wie geht es uns eigentlich auch in den nächsten Jahren, was für Perspektiven haben wir und was für Modelle gibt es schon, die vielleicht gut laufen? Und wo können wir eigentlich schon stolz auf etwas sein, was es bei uns gibt? Wo gibt es absolut Handlungsbedarf? Wo sind Menschen in Deutschland, denen es nicht gut geht? Wo ist Gefahr? Wo gibt es Geschlechterunterschiede, Stadt-Land-Unterschiede? Wir müssen da ganz, ganz konkret reingehen. Und auch, ich würde sagen, da ist unsere Arbeit schon ganz wichtig, als ja, Meinungsinstitute einfach zu schauen, welche Gruppen gibt es da, dass wir da niemanden unter den Tisch fallen lassen und ein bisschen aufeinander schauen. Jetzt gerade in den nächsten Jahren auf die Nachbarn schauen, auf alle anderen Menschen in anderen Altersklassen schauen und gemeinsam dann da durchgehen. Ich glaube, dann wird das schon alles gut werden. Und ich glaube auch, das ist jetzt ganz gut einmal, wenn wir Ostern haben, wenn die Regierung feststeht, dass wir der dann auch ja in einer gewissen Weise Vertrauen schenken und sagen, jetzt glauben wir, dass es dann schon auch gemeinsam was werden wird. Es bringt jetzt nichts, nur weil man Friedrich Merz nicht mag oder die Union nicht mag, zu sagen, das wird jetzt alles scheiße. Also das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Es geht jetzt vor allem darum, gemeinsam was anzupacken und ja aus diesen Strudel von negativen Emotionen wieder mal rauszukommen. Ich glaube, darum geht es vor allem.
Vielen Dank, Kilian Pampel, für deine Einschätzungen nach der Bundestagswahl 2025. Ich bin sehr gespannt auf unsere Zukunft und freue mich sehr, dass wir uns darüber unterhalten konnten. Und falls ihr, liebe Zuhörende, noch mehr zur Wahl hören möchtet, dann schaut doch gerne bei Instagram oder TikTok unter Salon5- vorbei. Dort nehmen wir euch mit. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche und dir natürlich auch, Kilian. Tschüss!
Danke, Aline. Danke fürs schöne Gespräch.
Mahlzeit.